Es ist ja das einzige Instrument oder ein Modell, was ermöglicht, dass wirklich sämtliche Akteure an so einem Standort gemeinschaftlich an einem Strang ziehen und insbesondere eben auch finanziell ihren Beitrag leisten. Und das kriege ich mit keinem anderen Instrument hin. Also da gibt es auch eigentlich, da gibt es keine anderen Möglichkeiten, wo ich ja im Prinzip auch so eine gewisse Zwangsverpflichtung, also selbst Eigentümer, die es nicht wollen, müssen am Ende bezahlen, wenn es denn die Mehrheit will. Diese Bits beruhen ja auf landesgesetzlichen Grundlagen. Also wir haben in Deutschland mittlerweile aktuell 11 Bundesländer, die so eine Bit-Gesetzgebung haben, wo das eigentlich also möglich ist, Bits einzurichten. Und diese Gesetzgebungen haben so ein bisschen, also in Teilen unterschiedliche Vorgaben, aber in der Regel alle so ein bisschen in Hamburg abgeschaut, weil eben Hamburg das erste Bit-Gesetz 2005 hatte. Und da gilt es, so verschiedene Grundzüge einzuhalten. Warum machen Eigentümer das? Weil sie hoffen, dass der Wert ihrer Immobilie entweder erhalten bleibt, also auch das ist in der heutigen Zeit ja schon ein wichtiger Schritt, oder im besten Fall, so ist man natürlich früher, weil man natürlich immer das Ziel, den Wert zu steigern einer Immobilie.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Ich habe keine Trittbrettfahrer und Planungssicherheit für 5 Jahre. Für Nina Heder ist das kein theoretischer Satz, sondern gelebte Praxis. Sie hat bereits ihre Diplomarbeit über Business Improvement Districts geschrieben, begleitet mit ihrer Firma Stadt plus Handel, City und Standortmanagement seit Jahren entsprechende Verfahren und ist Quartiersmanagerin am T-Bag in Hamburg-Niendorf, einem der ersten BITs Deutschlands. Dort zeigt sich, was das Modell kann. Eigentümer zahlen verbindlich in ein gemeinsames Budget ein, von einigen 100.000 € bis zu 10 Millionen Euro wie im Hamburger Nikolai-Quartier und investieren so in ihren Standort. Finanziert werden Sauberkeit, Begrünung, Sitzmöbel, Weihnachtsbeleuchtung, aber auch umfangreiche Baumaßnahmen. Anders als in den USA oder Kanada, wo BITs unbefristet laufen und auch Gewerbemieter eine große Rolle spielen, gilt in Deutschland 5 Jahre Laufzeit, dann beginnt das Verfahren von vorn. 11 Bundesländer haben eine eigene BIT-Gesetzgebung. Ein gewisser Prozentsatz der Grundeigentümer muss einverstanden sein, nach Fläche und nach Kopf. Warum denn auch einfach, möchte ich direkt ausrufen. Es folgt die öffentliche Auslegung, der wie immer auch widersprochen werden darf. Mehr als ein Drittel darf es allerdings nicht sein, dann gibt es kein BIT. Laufzeit sind 5 Jahre, danach beginnt das Prozedere von vorn. Nina kennt die Chancen und Grenzen des Instrumentes, die bürokratischen Hürden, warum es für den Erfolg vor allem Menschen braucht, die sich mit Herzblut für ihren Standort einsetzen und was ein Leitfaden für BITs in Berlin bewirken soll. Viel Spaß mit Nina und den BITs.
Immobilieros Podcast in Hamburg mal wieder mit einem wirklich sehr speziellen Thema, was ich zum ersten Mal ehrlicherweise ein bisschen tiefer in Berlin bei einer Veranstaltung der IHK kennenlernte und da hielt den Vortrag Nina Heder. Hallo Nina.
Hi. So. Herzlich willkommen in Hamburg.
Genau, einmal kurz in Berlin getroffen und direkt Podcast ausgemacht. Sehr gut. So, jetzt wird es ein bisschen lang. Achtung, Geschäftsführerin Stadt plus Handel, City und Standortmanagement BID GmbH, Quartiersmanagerin des T-Bag in Hamburg-Niendorf.
Sehr gut.
Ich habe aber abgelesen, nicht auswendig.
Ah, ohne wird es auch schwierig wahrscheinlich.
So, wir wollen heute über BID reden. Erklär mal bitte, das sollten wir an den Anfang stellen, was das ist.
Also ein BID, die Abkürzung ist ja für Business Improvement District, ist eine öffentlich-private Partnerschaft, so kann man sagen, in der sich die Grundeigentümer an einem Standort zusammentun und gemeinsam mit der Stadt ihr Quartier, ihre Straße nach vorne bringen und entwickeln wollen. Das vielleicht, ich weiß nicht, ob das an dieser Stelle erstmal so im Groben, weil ich glaube, ins Detail kommen wir dann später nochmal.
Aber nicht, wenn wir jetzt über was reden, was jetzt vielleicht jemand noch nicht gehört hat, sind so ein paar Einführungssätze immer ganz gut. Wenn du heute über den T-Bag gehst, so wie ich jetzt gerade, was hat sich denn in den letzten Jahren durch das BID verändert? Was ist denn so konkret für dich, wenn du aus der U-Bahn-Station steigst,
Ja, also den Bit am T-Bark gibt es ja seit 2010. Damals, also das war unsere erste Bitlaufzeit. Den Bit gibt es also seit 15 Jahren. Wir befinden uns jetzt in der dritten Bitlaufzeit hier am T-Bark. Und damals haben sich die Grundeigentümer 2010 zusammengetan und ihr Ziel war es, den Standort, das Gesicht des Standorts ja zu modernisieren, neu zu gestalten. Wir haben ja hier eine Fußgängerzone, die war so ein bisschen in die Jahre gekommen, also insbesondere was auch so die Möblierung anbetrifft und das war alles nicht mehr so schön. Und den Eigentümern war bewusst, dass die Stadt hier wohl nicht in den nächsten... Warum machen Eigentümer das? Weil sie hoffen, dass der Wert ihrer Immobilie entweder erhalten bleibt, also auch das ist in der heutigen Zeit ja schon ein wichtiger Schritt, oder im besten Fall, so ist man natürlich früher, weil man natürlich immer das Ziel, den Wert zu steigern einer Immobilie, in den Jahren irgendwie investieren wird. Und damals haben dann die Grundeigentümer gesagt, dann machen wir das eben selbst. Und 2010, 2012 hat sich dann das Gesicht tatsächlich sehr verändert. Die Eigentümer haben nicht alles neu gemacht. Das sehen wir in anderen Bits ja durchaus, dass Eigentümer wirklich komplett alles anfassen. Das war hier nicht. Sie haben eher punktuelle Maßnahmen gemacht, um eben die Aufenthaltsqualität am Standort zu verbessern. Also neue Bänke, insbesondere auch mehr Bänke, Spielgeräte für Kinder, mehr Begrünung, eine neue Weihnachtsbeleuchtung, eine Brunnenanlage, die installiert wurde, wo die Kinder spielen können mit Wasser, neue und mehr Fahrradbügel, also all dies sehr punktuell, aber es hat wirklich dem Standort einen deutlichen Schub gegeben. Und daneben kümmern sich eben die Eigentümer auch um Ordnung und Sauberkeit am Standort. Also vieles, was so ein bisschen on top zu dem, was die Stadt Hamburg leistet, wo die Eigentümer sagen, das reicht uns nicht. Also sie organisieren einen Hausmeister für den Standort, unseren T-Bark-Meister, einen zusätzlichen Winterräumdienst. Es wird auch das Quartiersmanagement von den Eigentümern finanziert. Und daraus werden eben Veranstaltungen, Marketing, all dies, also wirklich auch Imageverbesserungen für den Standort betrieben. Und ich glaube, all das in seiner Gesamtheit hat den Standort wirklich stark entwickelt in den letzten 15 Jahren. Und das nehmen eben auch alle wahr, die irgendwie sich hier am Standort aufhalten.
Du bist hier auch Quartiersmanagerin, richtig?
Richtig,
ja. Genau. Wir haben nämlich gerade über Benny das Brillenschaf gesprochen. Da stehen nämlich Bücher hier im Regal.
Was man so hat als Quartiersmanagerin.
Ja. Genau. Heißt das jetzt BID oder BIT? Wie nennt ihr das?
Also wir nennen es BIT. Also das hat sich so...
Dann nenne ich es ab jetzt auch.
Genau,
mit.
Gerne.
So, du hast schon gesagt, das kommt aus Amerika. Wie unterscheiden sich denn die Deutschen von den amerikanischen Bits? Oder wie hat Deutschland die Bits weiterentwickelt? Das kann ja vielleicht auch sein.
Mhm. Also genau, es ist das Instrument, dieses Stadtentwicklungsinstrument kommt ursprünglich aus Nordamerika, aus Kanada genauer gesagt. Ich glaube 1975 wurde dort das erste BIT in Toronto initiiert. Also diese Tradition, also seit 50 Jahren oder mehr als 50 Jahren machen die dort BITs. Und ich glaube, in den USA ist es mittlerweile deutlich, ich sag mal, so ein bisschen flexibler, ein bisschen lockerer, auch in der Handhabung. Also ich glaube, das ist strukturell schon ein Unterschied. Also in den USA laufen Bits häufig zeitlich mittlerweile unbefristet. In Deutschland haben wir ja die Situation, ein Bit läuft immer maximal 5 Jahre. Und dann muss man den ganzen Prozess im Prinzip wieder von vorne aufrollen. Die Eigentümer müssen sich entscheiden, wollen wir das nicht, was wollen wir machen in der Zeit. Und das ist, glaube ich, mittlerweile in den USA deutlich flexibler in der Abwicklung. Das hat sich in den USA schon zu so dauerhaften Institutionen einfach im Stadtraum entwickelt, die sich um ihre Standorte kümmern. Ich glaube, die Gewerbetreibenden spielen auch eine größere Rolle. In Deutschland sind es ja wirklich nur die Eigentümer, die in diese Bits dann investieren. Und es ist also ein so ein bisschen flexibler, ein bisschen lockerer in der Handhabung. Wie gesagt, in Deutschland haben wir diese maximale Laufzeit von 5 Jahren für ein Bit. Das Ganze wird häufig eher so als so ein Projektinstrument verstanden. Also man hat irgendwie einen Anlass, was man irgendwie in der Straße machen möchte. Und dann sagt man erstmal, komm, wir machen mal 5 Jahre. Und klar, wir sehen häufig auch die Verlängerungen, aber eben auch nicht unbedingt bei allen Projekten. Und ich glaube, in Deutschland ist so diese kommunale Kontrolle noch sehr viel größer, als wir das irgendwie in den USA haben. Also diese Aufsicht, die eben von der Kommune oder auch von der Handelskammer eben betrieben wird, um eben auch genau zu kontrollieren, was, ne, wird das Geld dafür ausgegeben, wofür es vorgesehen war und so weiter. Ich glaube, da ist man in den USA ein bisschen
entspannter.
Ja, genau.
Genau. Wie bist du damals zum BIT gekommen?
Also ich begleite hier den Standort am T-Bag seit mittlerweile 17 Jahren. Also nach dem Studium war hier die Stelle als Quartiersmanagerin ausgeschrieben und darauf habe ich mich beworben. Hatte mit BITS damals noch gar nichts zu tun, wobei ich meine Diplomarbeit schon zum Thema Business Improvement Districts geschrieben habe. Also das Thema war mir nicht unbekannt. Und genau, und in dieser Quartiersmanagement-Funktion hat man halt relativ schnell gemerkt, also es gibt hier eine Interessengemeinschaft am Standort, also so eine klassische Werbegemeinschaft, wie man das eben an vielen Städten ja auch kennt und Standorten. Und die leiden ja immer sehr darunter, dass das Ganze freiwillig ist, dass man viele Trittbrettfahrer hat, also nur ein kleiner Teil der Gewerbetreibenden, der Händler, sich wirklich aktiv in so eine Werbegemeinschaft einbringt und eben auch finanziell seinen Beitrag leistet. Und so, ich sag mal, kranken so die klassischen Werbegemeinschaften ja eben daran, dass das Budget eigentlich immer weiter abnimmt, die Mitgliederzahlen nehmen immer weiter ab und es fehlt einfach Geld, um wirklich grundlegende Dinge auch für den Standort zu bewirken. Und das habe ich gesehen aus meiner Funktion damals und wir haben gesagt, wir müssen das hier irgendwie anders lösen. Und in Hamburg gab es eben schon erfolgreich arbeitende BITS. In Hamburg gibt es ja seit 2005 die ersten BITS in Deutschland. Und da haben wir gesehen, Mensch, toll, was die bewirken, mit was für Budgets die arbeiten, was die eben auch voranbringen an ihren Standorten. Und das war so ein bisschen der Ausschlag zu sagen, kriegen wir das nicht hier am Standort auch hin, dass die Grundeigentümer sich in einem BIT zusammentun und eben in den Standort investieren. Ja, und das hat erfolgreich geklappt und das tun wir jetzt seit 15 Jahren. Und wie gesagt, zwischenzeitlich habe ich mich selbstständig gemacht mit dem Büro Stadt und Handel BIT GmbH und wir betreuen eben auch andere Standorte zum Themenfeld BITS. Und es ist mir tatsächlich so mir ein Herzensanliegen, weil es einfach ein ganz, ganz tolles Instrument ist, um Quartiere voranzubringen.
In meiner Welt ja aber nicht ein Projektinstrument, sondern es ist eigentlich ein Stadtentwicklungs-Tool.
Ja, genau, ja, ja.
Aber es Tool, gibt, ne?
Genau, also, genau.
Würde ich jetzt sagen.
Genau, also Projektinstrument meinte ich auch eher damit, dass es eben schon BITS gibt, die wirklich sagen, wir gründen ein BIT, weil, weiß ich nicht, wir wollen eine neue Weihnachtsbeleuchtung finanzieren. So, das Geld kriegen wir anders irgendwie nicht zusammen. Und dafür gründen wir dann ein BIT, um daraus so eine Weihnachtsbeleuchtung zu investieren und wirklich konkret projektbezogen. Aber wir sehen eben, ich sag mal, bei den großen BITS spielen ja ganz viele Maßnahmen rein, die eben umgesetzt werden und die dann eben auch über längere Laufzeiten laufen. Also da ist man eben gar nicht mehr bei einer Projektthematik, sondern es ist wirklich ein Stadtentwicklungsinstrument mit ganz, ganz vielen Facetten.
Bei deinem Vortrag in Berlin habe ich ja sehr genau zugehört. Lass uns jetzt mal ein bisschen den Theorieteil abarbeiten. Du hast dort einen Vortrag gehalten, weil du die IHK unterstützt hast, einen Leitfaden sozusagen zu erarbeiten. Aus deiner Erfahrung heraus, als ich dann bei LinkedIn postete, dass wir uns getroffen haben, gab es direkt Nachrichten, uiuiui, das ist hier die Super-Expertin für BITS. Mhm, also,
ja,
das Kompliment gern weiter.
Danke.
Da war es mir ein bisschen so schwummerig, weil ich so dachte, also eigentlich, also das Tool habe ich sofort verstanden, cooles Tool. Und als du dann aber angefangen hast zu erzählen, dachte ich so, oh mein Gott, ich kann schon verstehen, dass viele da sich das angucken und dann sagen, oh, schon besser nicht. Also du hast doch selber in deinem Vortrag gesagt, die Hürde des Beginns ist so schwierig. Jetzt will ich nicht alle Schwierigkeiten beleuchten, weil wir kennen alle die Bürokratie. Warum sollte man es denn unbedingt tun?
Man sollte es unbedingt tun, weil das Ergebnis einfach unschlagbar gut ist. Also es ist ja das einzige Instrument oder ein Modell, was ermöglicht, dass wirklich sämtliche Akteure an so einem Standort gemeinschaftlich an einem Strang ziehen und insbesondere eben auch finanziell ihren Beitrag leisten. Und das kriege ich mit keinem anderen Instrument hin. Also da gibt es auch eigentlich, da gibt es keine anderen Möglichkeiten, wo ich ja im Prinzip auch so eine gewisse Zwangsverpflichtung, also selbst Eigentümer, die es nicht wollen, müssen am Ende bezahlen, wenn es denn die Mehrheit will. Und das ist natürlich der große Charme. Also ich habe keine Trittbrettfahrer und damit eben eine ganz andere finanzielle Grundlage, eine Planungssicherheit für diese BIT-Laufzeit. Und dann merkt man eben auch, ne, dass durchaus viele Eigentümer auch bereit sind, Geld zu investieren. Aber natürlich immer, wenn sie sagen, ja, wenn mein Nachbar das auch tut. Also wenn ich jetzt dann schon weiß, meine Nachbarn tun das alle nicht,
also
warum soll ich für die dann...
Du musst einen finden, Geld der den Anfang macht, dass du immer sagen kannst, A-Hörnchen macht schon mit und B-Hörnchen macht
genau,
schon mit.
Genau, genau. Man braucht natürlich so einen Grund, ich sag mal, Aktivisten, so, ne? Ja. Die sich für ihren Standort einsetzen. Und das sind dann eben in der Regel 2-3 Grundeigentümer, die irgendwie eine Standortverbundenheit haben, die da vielleicht auch vor Ort sind, die da vielleicht noch wohnen oder zumindest Immobilien haben, wo sie auch häufig sind vor Ort, die so eine Standortverbundenheit haben. Und dann geht eben so eine Vorbereitungszeit ihren Weg.
Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage, wie lange dauert das denn? Also ich stelle mir jetzt vor, ich habe jetzt so eine Einkaufsstraße wie hier Tiber und habe jetzt so die Hälfte aller Eigentümer auf meiner Seite, die das gern mit mir machen wollen. Dann gibt es ja bestimmt irgendwie Anträge zu stellen. Also über welchen Zeitrahmen reden wir denn?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich und das ist von Bit zu Bit und von Standort zu Standort sehr, sehr unterschiedlich. Also tatsächlich haben wir ja so einen formalen Prozess, also vielleicht muss man auch das nochmal sagen. Diese Bits beruhen ja auf landesgesetzlichen Grundlagen. Also wir haben in Deutschland mittlerweile aktuell 11 Bundesländer, die so eine Bit-Gesetzgebung haben, wo das eigentlich also möglich ist, Bits einzurichten. Und diese Gesetzgebungen haben so ein bisschen, also in Teilen unterschiedliche Vorgaben, aber in der Regel alle so ein bisschen in Hamburg abgeschaut, weil eben Hamburg das erste Bit-Gesetz 2005 hatte. Und da gilt es, so verschiedene Grundzüge einzuhalten. Und das eine ist, um überhaupt einen Antrag zu stellen bei der Stadt, wir wollen ein Bit, braucht es 15% Zustimmung der Grundeigentümer nach Fläche und nach Kopf. Also ne, das ist wie beide Faktoren sind wichtig, damit so eine Initiative ihren Antrag stellen kann. In der Regel versuchen wir in dieser Vorbereitungszeit natürlich über diese 15% hinauszukommen. Also je schlagkräftiger, umso besser. Und versuchen natürlich auch in vielen Gesprächen, in Informationsveranstaltungen, die Eigentümer am Standort zu überzeugen. Und dann kommt ja dieser wichtige Punkt, man stellt diesen Antrag bei der Kommune auf Einrichtung des BITs. Und dann wird dieser Antrag von der Kommune 4 Wochen öffentlich ausgelegt. Und die Eigentümer, sämtliche Eigentümer am Standort, auch die, die bislang nicht eingebunden waren oder sich nicht interessiert haben, werden dann eben aufgefordert, sich das anzuschauen, werden darüber informiert und haben die Möglichkeit zu widersprechen. Und wenn dann nicht mehr als 33% widersprechen, also ne, es dürfen nicht mehr als 33%, mehr als ein Drittel widersprechen, wenn dieser Widerspruch nicht zustande kommt, wird eben das BIT eingerichtet. Und dann müssen auch die, die es eigentlich nicht wollen, also die, die vielleicht widersprochen haben, bezahlen. Und dieser Vorbereitungszeitraum, es gibt Bits, die ganz schnell sind, die innerhalb, ich sag mal, von einem Jahr, also es gibt ja auch irgendwie gewisse Fristen, Einladungsfristen, dann kommt eine Sommerpause, ne? Dann kann ich keine Infoveranstaltung durchführen. Also man hat natürlich so ein paar Sachen im Jahr, die sowas dann einfach auch verzögern. Am TIBAG waren wir sehr schnell damals, also innerhalb von einem Jahr hat sich diese Initiative gegründet. Wir haben ein Maßnahmen- und Finanzierungskonzept aufgestellt, wir haben die Eigentümer überzeugt und haben dann unseren Antrag gestellt. Das dauerte ein Jahr. Es gibt aber auch BIT-Projekte gerade da, wo es vielleicht sehr, sehr umfassend auch bauliche Maßnahmen sind, wo man den kompletten Straßenraum irgendwie neu gestaltet und das vielleicht auch noch eng mit Fördermitteln und Töpfen von Seiten der Stadt. Da kann das sehr, sehr viel länger dauern. Da gibt es auch BIT-Projekte, die sich 3-4 Jahre aufreiben in so einem Vorbereitungsprozess. Das sollte man natürlich versuchen zu vermeiden, weil man will ja auch alle proaktiv dabei behalten und je länger das dauert, ist natürlich dann auch irgendwann der Ausfall von, oh nee, ich habe da irgendwie keinen Bock mehr drauf, das ist alles sehr
fake. Nervt nur noch, ja.
Genau, das sollte man natürlich versuchen zu vermeiden, aber manchmal, es kommt wirklich dann eben auch auf diese Maßnahmen an, die ja im Vorhinein sehr eng abgestimmt werden müssen oder klar sein müssen. Also wenn ich bauliche Maßnahmen mache, muss ich das zusammen mit der Stadt eben auch besprechen und gestalten.
Und so ein BIT läuft 5 Jahre und dann muss ich komplett alles wieder von vorn machen oder darf ich dann schon sagen, ich bin hier jetzt schon,
nein, schüttelst schon. Genau. Also man muss dann wieder komplett von vorn machen. Die Idee ist natürlich so ein bisschen so dieses, in 5 Jahren kann sich natürlich auch viel verändern, Themen verändern sich und einfach zu sagen, wir machen jetzt so weiter wie bisher und wollt ihr das, ist so nicht möglich. In Hamburg arbeiten wir schon so ein bisschen daran, dass wir sagen, ey, wenn man seit 15 Jahren ein BIT ist, ne, also so gewisse Grundlagen sind dann ja einfach da und die Eigentümer sind überzeugt, dass es vielleicht auch einfacher gehen könnte in der Fortsetzung. Aber also bislang ist es wirklich so, man muss alles dann immer wieder von vorne aufrollen. Es ist natürlich in einem zweiten BIT oder einem dritten einfacher. Also, ne,
weil du es alles schon mal gemacht hast.
Man kennt ja auch die Eigentümer, also das ist ja in so einem ersten BIT auch tatsächlich so ein bisschen der schwierige Moment. Die Eigentümer sind komplett häufig häufig ja unbekannt an so einem Standort. Ne? Es sind ja eher die Gewerbetreibenden oder so, die sich aktiv bislang in solche Standorte eingebracht haben. Und die Eigentümer weniger. Also man verbringt eben auch gerade in so einer ersten Vorbereitung viel Zeit damit, überhaupt mit Eigentümern in Kontakt zu treten, herauszufinden, wer ist denn da überhaupt Eigentümer. Und das kostet natürlich dann auch einfach alles ein bisschen Zeit. Und je größer das BIT-Quartier ist, desto länger dauert es natürlich auch. Mhm. Ne? Wenn ich am Ende 200 Eigentümer habe, ist das einfach auch was, was dann Zeit nimmt, da wirklich auch in die Gespräche zu gehen. Und
also hast du jetzt vorhin schon ein paar Mal erwähnt, also wenn es so ein BIT gibt, dann müssen auch die Eigentümer mitmachen. Sag doch mal ein bisschen was zu dem Kostenrahmen. Also ich habe in deinem Vortrag gesehen, da gibt es ja sehr unterschiedliche BITs. Ich sag mal Mini-BITs und Riesen-BITs, die ja dann eben auch von dem Geld, was sie da verwenden für allerlei, sehr, sehr unterschiedlich sind.
Ja, genau. Also grundsätzlich ist es ja so, dass man mit BITs, das, was man so an Maßnahmen umsetzt, ist eigentlich das, was auch so eine klassische Werbegemeinschaft macht oder so ein City-Marketing oder Stadtmarketing. Ne? Also das geht los bei Veranstaltungen, Werbeaktionen, Thema Digitalisierung, Social-Media-Kanäle, umfangreiche Websites für die Quartiere, klassisches Thema Weihnachtsbeleuchtung, dann eben das, was ich gerade auch vom T-Bag schon mal sagte, so diese Service-Geschichten, also mehr Sauberkeit, Winterdienst, Straßenhausmeister, Quartiersmanagement. Das ist so ein Themenfeld. Und was wir eben in den Bits natürlich dann eben mehr sehen, sind auch diese baulichen Maßnahmen im öffentlichen Raum. Und sowohl von, ich mache komplett alles neu in der Straße, neuer Fußgehwegbelag, neue Straßenführung, neue Beleuchtung, also ne, diese Bits haben wir. Oder eben, wie wir es am T-Bag gemacht haben, nee, punktuell ist hier so ein bisschen was zu tun, aber nicht alles neu. Und das ist eben die große Bandbreite an Maßnahmen, die BITs bewegen. Und je nachdem, was ich für meinen Standort als wichtig erachte und sehe, desto unterschiedlich sind natürlich die Budgets. Ne? Wenn ich umfangreich bauen will, weil ich das als zwingend notwendig erachte.
Sag mal zwei Beispiele vielleicht.
5 Millionen, 7 Millionen, 10 Millionen sind so Summen, die wir durchaus in Hamburg in den Innenstadtlagen, in den BITs sehen, wo umfangreich gebaut wurde. Also aktuell haben wir ja das BIT am Nikolaiquartier. Das ist jetzt, glaube ich, vom Umfang das größte BIT, was wir in Deutschland haben, mit einem Budget von 10 Millionen Euro für 5 Jahre. Aber da wird eben auch das ganze Quartier komplett neu gestaltet. Und dann haben wir aber eben auch BITs, die wirklich sagen, nee, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Sauberkeit, Graffiti-Entfernung, mehr Mülleimer, mehr Reinigungseinsätze, das ist uns wichtig. Und dann haben wir ein Budget von, weiß ich nicht, 300.000, 400.000 für 5 Jahre. Ne? Also so weit ist die Schere und jedes BIT überlegt dann eben sehr konkret für sich, was brauchen wir eigentlich am Standort, was ist uns wichtig und was glauben wir eben auch, was die Eigentümer bereit sind mitzugehen. Also man kann ja auch nicht in einem kleinen Quartier alles vergolden. So, also das, ne, da sagen die Eigentümer dann auch so, okay, das ist es uns jetzt nicht wert, ne? So, also da muss man eben schon klar gucken, was ist gewollt, was sind die Eigentümer bereit und wo wollen wir hin? Und wir haben damals am T-Bag, die Eigentümer haben eben sehr klar gesagt, wenn wir uns schon auf diesen mühsamen Weg machen vielleicht, ne, der auch viel Zeit kostet und viel Arbeitseinsatz, dann lasst uns in diesen 5 Jahren so viel wie möglich versuchen, für den Standort umzusetzen. Wir wissen ja nicht, ob ein Folgebit kommt. Und damals haben die Eigentümer dann 1,75 Millionen Euro in der ersten BIT-Laufzeit investiert. Was für so ein Stadtteilzentrum. Also wir sind ja nicht eine Innenstadt 1A-Lage in Hamburg, sondern der T-Bag ist das Zentrum von Hamburg-Niendorf, ein Stadtteil mit 40.000 Einwohnern. Ist das Stadtteilzentrum mit einer kleinen Fußgängerzone, einem kleinen Shoppingcenter, aber eben kein Riesenstandort. Vielen Privatinvestoren, also kleineren Eigentümern, die hier Immobilien besitzen. Und da sind diese 1,75 Millionen Euro schon echt richtig viel Geld, die die Eigentümer hier in 5 Jahren dann aufgebracht haben. Und wir sehen in den beiden laufenden BIT-Laufzeiten ist das Budget geringer geworden. Ne? Das Bauliche hatten wir dann ja gemacht. Und dann geht es jetzt eben aktuell wirklich um dieses Thema Service, Unterhaltung des öffentlichen Raums, Veranstaltung, Marketing. Und jetzt pendeln wir uns immer so bei einer Million Budget für so eine 5-jährige Laufzeit. Und das ist immer noch viel Geld für so einen Standort.
Und was bekomme ich denn dann von der Stadt dazu?
Nichts.
Ich wollte es nur noch mal gefragt haben.
Also tatsächlich ist das ja so ein bisschen dieses Konzept, die Privaten machen in Eigeninitiative.
Und müssen dann aber trotzdem ein Jahr lang auf Genehmigungen
Ja, warten. Genau, das macht es vielfach dann auch jetzt nicht zwingend besser. Und von der Stadt kommt dann, also in der Regel ist es nicht vorgesehen, dass da was kommt von Seiten der Stadt. Natürlich sehen wir gerade auch in BIT-Projekten, wo vielleicht baulich was passiert, dass man da schon so eine Zusammenarbeit auch hinkriegt und die Stadt dann vielleicht sagt, ja, wir wollten ja auch irgendwann mal daran und okay, dann nehmen wir jetzt vielleicht das Thema öffentliche Beleuchtung mal auf unseren Zettel. Hätten wir eh irgendwann gemacht und wenn ihr Privaten jetzt bereit seid, hier zu investieren, dann ziehen wir das jetzt mal vor. Also das sehen wir schon. Oder ich sag mal in anderen Städten, das haben wir in Hamburg halt nicht so häufig, so dieses ganze Thema Fördertöpfe und so. Das funktioniert in anderen Städten, anderen Bundesländern schon auch, ne? Dass BIT-Initiativen dann auch auf Förderungen irgendwie zugreifen können und Dinge unterstützt bekommen. Und das ist eben auch wieder so ein Vorteil in den BITs. Also das eine ist, was die Eigentümer irgendwie privat investieren. Aber diese Zusammenarbeit und diese zwischen eben Stadt, Kommune und den Privaten, die es ansonsten häufig gar nicht so richtig gibt oder auch so diese klassischen Werbegemeinschaften werden auch manchmal nicht so richtig ernst genommen. Ne? Da wechselt dann ständig der Vorsitzende, dann ist da, ne, der hat auch noch einen anderen Job, dann werden Mails nicht beantwortet, die Stadt dann so schreibt. Und das ist in BITs natürlich anders. Ich habe eine deutlich höhere Professionalisierung und man merkt schon, dass man als BIT dann schon auch auf Augenhöhe mit der Stadt, mit der Verwaltung ist und auch Dinge angeschoben bekommt, die man vorher so vielleicht für den Standort nicht angeschoben bekommen hätte, ne, die man dann gar nicht zwingend selber finanziert aus dem BIT heraus, aber wo man eben einfach einen tollen Kontakt auch zu der Stadt hat, um dann auch Dinge von deren Seite voranzutreiben.
Du hast von das Nikolai-Quartier kurz erwähnt. Mhm. Wenn man das bei Instagram sieht, die sind ja auch marketingtechnisch wirklich extrem aktiv, versuchen auch immer mit, ich nenne es immer so Herzchenpunkte, also spielen sehr mit Emotionen. Wie wichtig sind denn Emotionen? Wir haben jetzt über Verwaltung, wir haben über Kosten gesprochen. Wie wichtig sind denn Emotionen? Wie ist da so dein Eindruck? Weil es gibt ja Eigentümer, das sind Lokalpatrioten, sag ich mal. Ne? Sie haben das gekauft, weil sie schon immer, weiß ich nicht, hier in Niendorf gelebt haben. Es gibt Investoren, wie wir sie alle in der Immobilienbranche kennen, die jetzt auch nicht jede einzelne Immobilie von sich aus kennen. Wie wichtig ist denn in so einem BIT die Emotionalität?
Also ich glaube tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, es wird auch immer wichtiger. Also dieses Thema Identifikation mit dem Standort und was dann eben auch Kundenbesucher spüren, nimmt wirklich auch an Wichtigkeit zu. Und ich sag mal, in diesem reinen BIT-Prozess ist natürlich, ich sag mal, wenn ich das Budget angucke, dann ist das eine. Also, ne, was habe ich für ein Budget, was kann ich an Maßnahmen umsetzen und wie viel kann ich dann eben auch zum Beispiel in Marketing und eben in diese Imagebildung, Identifikationsbildung investieren. Aber was es natürlich im BIT zwingend braucht, sind diese Lokalpatrioten, die mit viel Herzblut, viel Engagement wirklich für ihren Standort kämpfen. Also das ist schon sowas, was im BIT einfach dann auch gebraucht wird, die dann auch begeistern können und ihre Nachbarn, Grundeigentümer einfach auch mitziehen und überzeugen, dass das irgendwie ein gutes Konzept ist und dass das Geld irgendwie sinnvoll eingesetzt ist. Und das geht natürlich nur genau über diese Emotionalität, über diese Identifikation mit dem Standort, da wirklich diese Begeisterung zu schaffen. Und wenn ich das nicht habe, kommt so ein BIT ja auch gar nicht zum Laufen. Also dann komme ich ja gar nicht dazu, irgendwann über Budgets und welche Maßnahmen. Ich brauche diese Menschen, die das einfach auch mit Herzblut irgendwie vorantreiben.
Hamburg ist Spitzenreiter im BIT-Ranking in Deutschland. In welchen Städten gibt es das noch?
Genau, also du sagst es gerade, Hamburg ist BIT-Vorreiter. Da haben wir jetzt ja aktuell 46 BITs. 16 davon sind aktiv aktuell. Also man sieht eben da auch bei uns, dass es eben viele BITs in der Verlängerung gibt. Also zweite Laufzeit, dritte Laufzeit, vierte Laufzeit. Weitere BIT-Fans sind in jedem Fall Bremen. Ist ja nicht so weit weg von Hamburg. Ist ja eine relativ kleine Stadt, sage ich jetzt mal so, ohne den Bremern zu nahe treten zu wollen. Aber die haben 3 BITs, also alle in der Innenstadt, grenzen so aneinander mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Also auf jeden Fall absolute BIT-Fans. In Gießen, in Hessen, ist das auch zu sehen. Da gibt es 3 oder 4 BITs in der Innenstadt, die verschiedene Straßenzüge abdecken und dann gemeinschaftlich arbeiten. Und das auch schon seit Jahren, Jahrzehnten, also auch schon in vielen Verlängerungen. Und und dann haben wir irgendwie BITs, die auch schon lange laufen, in Wuppertal, in Solingen.
Ist es jetzt sozusagen nicht flächendeckend?
Nee, also das sind natürlich dann auch alles kleinere Städte, wo man das jetzt flächendeckend natürlich dann so auch nicht hinbekommt. Ich meine, das haben wir in Hamburg ja auch nicht. Wir sehen zwar jetzt schon in der Innenstadt, so nach und nach entwickelt sich ja ein Bit nach dem nächsten. Und das ist ja genauso dieser Domino-Effekt, der sich so ein bisschen einstellt. Also da, wo man das erste Bit hat, denken natürlich alle anderen, wow, was die da machen, das ist ja großartig. Und die entwickeln natürlich auch ihr Quartier und positionieren sich im Wettbewerb neu und ne, Nachbarstraßen denken dann schon, okay, da müssen wir irgendwie dranbleiben und das müssen wir irgendwie auch hinbekommen und gründen dann eben Bits. Das sehen wir halt in Hamburg in der Innenstadtlage. Aber es ist natürlich einfach auch sehr groß in Hamburg, ne? So die Innenstadtlage, da kriegt man das dann hin. Aber ich sag mal, in kleineren Städten, wo ich irgendwie eine Haupteinkaufsstraße habe, habe ich dann ja häufig gar nicht mehr so viel Potenzial, jetzt wirklich noch 3, 4, 5 Bits anzudocken. Ne? Da kommt es dann ein bisschen auf die Stadtgröße drauf an.
Mhm. Braucht jetzt jede Stadt einen einzelnen Leitfaden, so wie du das in Berlin gemacht hast?
Nein, das sicherlich nicht. Also wir haben ja immer diese bundesgesetzliche Grundlage, ja. Also nicht Bundes, die ländergesetzliche Grundlage. Und also in NRW gibt es ein Landesgesetz für gesamt NRW, wonach sich eben alle Kommunen dann richten sozusagen. Und das ist natürlich einfach, also diese Leitfäden sind dann einfach hilfreich im Doing. Ne? Also wir sehen das eben jetzt auch in Berlin, so ein Bit-Prozess ist einfach, hat so formale Schritte zu gehen. Das ist alles kein Hexenwerk so insgesamt. Aber ich glaube, wenn ich mich als Laie dann das erste Mal mit so einem Bit beschäftige und mir das Gesetz nur angucke, habe ich relativ viele Fragezeichen und denke mir, was wollen die von mir? Was soll ich machen? Und selbst auch die Verwaltung hat ja häufig keine Bit-Erfahrung. Also wenn es noch kein Bit gegeben hat in meinem Bezirk in Berlin. Ne?
Der Bausenator sogar selbst gesagt, dass Berlin ja eher gegen die Bit war. Ja, das hat sich jetzt ein bisschen geändert.
Genau, das hat sich jetzt Gott sei Dank ein bisschen geändert. Aber auch dann, ne, weiß eben auch selbst Verwaltung häufig nicht, was ist jetzt eigentlich zu tun, was ist unsere Aufgabe, worauf müssen wir achten. Und dafür sind diese Leitfäden halt wirklich dann hilfreich. Ich sag mal dann auch in einfacher Sprache, im einfachen Abarbeiten auch, was müsst ihr tun, in welcher Reihenfolge, dann so ein Bit auch einfach anzugehen.
So, jetzt haben wir viel über die Initiierung eines Bits gesprochen. Jetzt würde mich aber trotzdem noch mal interessieren, ich bin jetzt Eigentümer, ich habe da jetzt eine kleinere, größere Menge Geld gegeben. Wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, 3 Bänke hinstelle, die stehen dann, sehe ich. Wie kannst du denn aber, also kann man das überhaupt messen, was so ein Bit über den Zeitraum von 5 Jahren, von 10 Jahren, also dann das Nachfolgebit, was das für so ein Stadtteil, für so ein Areal macht?
Ja, schwierig. So, also es ist ja immer diese Situation, so diese Messbarkeit von Maßnahmen, gerade an so auch an solchen Standorten, wo so viele äußere Faktoren natürlich auch wirken. Und wir sehen das gerade jetzt eben für den T-Bike. Wir sind aktuell in der 3. Laufzeit. Das Bit läuft Mitte nächsten Jahres aus. Und wir sind gerade dabei, ein Folgebit vorzubereiten, also das Bit T-Bike 4. Und gehen natürlich jetzt auch wieder in die Bewerbung bei den Grundeigentümern, die jetzt vielleicht nicht so aktiv bislang irgendwie eingebunden sind und wollen, hoffen, dass da alle positiv sind. Und natürlich überlegt man dann auch, können wir mit Zahlen arbeiten? Also haben wir 15 Jahre Bit, wie entwickeln sich Mieten? Wie entwickeln sich, also beim Bit setzt man ja immer relativ schnell an beim Wert der Immobilie. Also das ist ja immer so dieses langfristige Ziel. Warum machen Eigentümer das? Weil sie hoffen, dass der Wert ihrer Immobilie entweder erhalten bleibt, also auch das ist in der heutigen Zeit ja schon ein wichtiger Schritt, oder im besten Fall, so ist man natürlich früher, weil man natürlich immer das Ziel, den Wert zu steigern einer Immobilie. Aber haben wir dafür wirklich Zahlen, haben wir Beweise, wie kommt man da ran? Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Also Eigentümer rücken ja auch nicht gerne raus mit, ne, was ist meine Immobilie wert oder was für Gewerbemieten kann ich hier eigentlich, erziele ich hier aktuell? Das sind ja häufig schon auch so Informationen, die so ein bisschen im Geheimen gehalten werden. Da kommt man schwer dran. Und was wir aber wirklich augenscheinlich sehen, sind so Themen wie wenig Leerstand. Also wir haben am T-Bike seit Jahren nicht mehr wirklich Leerstand. Es ist immer sofort klar, wer geht neu rein oder vergrößern sich dann, nutzen Händler die Chance und vergrößern sich, wenn neben ihnen eine Ladenfläche leer steht.
Das ist tatsächlich das Erste, was mir aufgefallen ist. Tatsächlich, weil ich habe mich einmal im Kreis gedreht und habe gedacht, boah, krass, kein einziger Laden mehr.
Ja, ja.
Weil wenn man jetzt, ich war vor kurzem im Worms, da läuft man durch die Innenstadt und da bekommt man ja direkt Beklemmung, weil da ist ja sehr, sehr viel leer. Also das ist mir sofort aufgefallen.
Also genau, also das ist auf jeden Fall, sieht man das und merkt man das. Also kein Leerstand, eine geringe Fluktuation, eine schnelle Wiedervermietbarkeit. Also ne, wenn irgendwo ein Laden rausgeht, sind auch genug Anfragen da, um auch wieder die Flächen zu nutzen. Thema Passantenfrequenzen ist sicherlich ein Indikator, mit dem wir gut arbeiten können. Auch da muss man aber natürlich wieder die äußeren Umstände, dann kam Corona, deutlicher Einbruch. Und also wir messen die Passantenfrequenzen durchaus am Standort, aber die Zahlen vor Corona haben wir noch nicht wieder erreicht. Gut, jetzt müsste man wissen, wie entwickeln sich die Passantenfrequenzen an Standorten, die keinen BIT haben. Diese Zahlen haben wir dann wieder nicht. Also von daher ist es mit Zahlen tatsächlich schwierig, ganz konkret zu werden. Was für uns immer so dieses Zeichen ist, also ne, in fast allen BITs, ich würde jetzt mal sagen zu 80% in Hamburg, werden Folge-BITs initiiert von den Eigentümern. Ne? Also wir haben die BITs in der dritten Laufzeit, vierten Laufzeit, fünften Laufzeit. Und selbst wenn die Eigentümer mit Zahlen vielleicht nicht rausrücken, irgendwie scheint es sicher für sie zu rentieren. Sonst würden sie das ja alle nicht immer wieder freiwillig machen und sagen, okay, das BIT ist zu Ende, jetzt investieren wir wieder 5 Millionen in den Standort. Das ist für uns natürlich so ein äußeres Zeichen, wo wir sagen, okay, es scheint sich für die Eigentümer, auch wenn wir vielleicht nicht die Zahl haben oder den Mietzuwachs in Prozent irgendwie angeben können, dass es sich eben für die Eigentümer rentiert und zumindest eben auch dieses sichere Gefühl gibt, an diesem Standort passiert etwas, der entwickelt sich, da machen sich Menschen Gedanken. Ich muss keine Angst haben, dass ich mit meiner Immobilie, die ja häufig sehr langfristig ist, ne, man wechselt ja nicht mal so eben und verkauft, dass man irgendwie an einem sicheren Standort ist, wo es sich auch lohnt zu investieren wieder in die eigene Immobilie. Also auch das ist natürlich so eine Entwicklung, die wir sehen, dass an so Standorten doch auch die Eigentümer investieren in ihre Immobilien, weil sie scheinbar auch den Standort eben da eine Zukunft sehen.
So, und zum Schluss blickst du jetzt bitte in die Glaskugel für mich. Ich möchte sehr, sehr gern von dir wissen, glaubst du, dass in 5 Jahren das BIT wirklich so ein Stadtentwicklungstool geworden ist, wo keiner mehr Fragezeichen in den Augen hat, sondern klar sagt, ja, kenne ich ein Beispiel, kenne ich jemanden, der das initiiert hat, kenne ich jemanden, der dabei ist.
Wir arbeiten daran. Tatsächlich glaube ich, oder habe ich das Gefühl, dass dieses Instrument jetzt wieder so ein bisschen an Fahrt aufnimmt. Also ich sag mal, durch Corona hatten wir, ich sag mal, schon einen deutlichen Einbruch, auch was jetzt irgendwie so Aktivitäten seitens der Eigentümer, wollen wir jetzt wirklich Geld in die Hand nehmen. Alle hatten irgendwie auch andere Sorgen, andere Themen. Die haben wir ja auch noch weiterhin, keine Frage. Aber das war schon so eine Entwicklung, die vieles auch so ein bisschen gebremst hat. Dann hatten wir jetzt ja lange Jahre der Förderungen. Also ne, was an Geld so in die Innenstädte geflossen ist nach Corona oder dadurch ausgelöst. Wir haben ja nun zahlreiche Förderprogramme, wo wirklich viel Geld in die Innenstädte geflossen ist. Wo natürlich auch viele Eigentümer gesagt haben, ach, warum sollen wir denn jetzt hier noch privat Geld geben, wenn die Stadt das doch tut? Und die laufen jetzt natürlich alle aus, sind zum Teil schon ausgelaufen, haben vielleicht noch ein Jahr. Und ich glaube, in vielen Städten stellt sich jetzt eben schon für die Frage und Quartieren, wie halten wir das eigentlich aufrecht, was wir hier initiiert haben? Und dann geht es natürlich ja neben diesen rein baulichen Sachen, die sind ja jetzt da, ne? Das hat man ja jetzt. Aber gerade so diese Entwicklung von Gemeinschaften, von Netzwerken, von Zusammenarbeit in den Quartieren, Veranstaltungen, dieses soziale Leben auch in die Quartiere zu holen, das muss jetzt wieder anders finanziert werden. Und ich glaube, dass da die BITs eine große Rolle spielen können und habe das Gefühl, dass das wieder so ein bisschen an Fahrt aufnimmt, so dieses, wie könnten wir das eigentlich privat initiieren und organisieren. Und von daher ist es, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt, dieses Thema wieder ein bisschen nach vorne zu schieben. Und würde sehr hoffen, dass in 5 Jahren, genau, das Thema kein Fragezeichen mehr ergibt, sondern die Leute schon wissen, was ist das eigentlich und auch eine Idee dafür haben, wie es an dem eigenen Standort vielleicht eine Rolle spielen kann.
So, gut. Also ich habe keine Fragezeichen mehr. Liebe Nina Heder, vielen, vielen Dank für die sehr detaillierten Einblicke und dann schauen wir mal, was das BIT so in den nächsten Jahren macht. Vielen lieben Dank.
Danke für euer Interesse und gerne auf einen Besuch am T-Bag in Hamburg-Niendorf.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.